Ja, wir befinden uns mitten in der Predigtreihe zum Buch Nehemia. Und wenn ich richtig gezählt habe, sind wir jetzt bei der 5. Predigt. Deshalb auch Nehemia 5, heute der Text zur Predigt. Und ich dachte mir, man kann jetzt mal so einen kleinen Test machen. Was ist uns nach all den Predigten hier hängen geblieben? Und vielleicht eine Frage, was waren die ersten 3 Punkte von Andreas' erster Predigt? Gut, dass ihr lacht, es freut mich. Ist natürlich ein Witz gewesen, das werde ich nicht abfragen. Aber vielleicht eine etwas leichtere Frage, worum ging's beim letzten Mal? Nehemia 4, richtig, wer zugehört hat, weiß es. Worum ging es inhaltlich, ganz grob? Jetzt habe ich es nicht verstanden, weil alles durcheinander kam. Nochmal. Um den Bau der Mauer. Angriffe, die selbstverständlich sind. Richtig. Hier etwa. Umgang mit Entmutigung und Widerständen. Genau. In dem Text ging es hauptsächlich um Widerstand von außen. Sanballat und seine Freunde haben Nehemia und dem Volk Israel Stress bereitet. Und heute geht es in gewisser Weise um Widerstände, aber aus den eigenen Reihen von innen. Ich weiß nicht, wie man das richtig in Worte fassen kann, aber ihr werdet es gleich selber sehen. Nehemia 5 ist etwas anders als die Kapitel davor und auch die, die noch danach kommen werden. Es geht nicht um den Mauerbau. Also wenn ihr das Kapitel zu Hause gelesen habt oder wenn wir es gleich zusammen lesen werden, habt ihr es gemerkt und werdet es merken. Die Mauer spielt in der Situation irgendwie keine Rolle. In Kapitel 6 dann aber schon wieder. Also 5 ist irgendwie etwas, was so dazwischen reinfällt, was man nicht ganz zuordnen kann. Das Volk, so wird es berichtet gleich in Vers 1, steckt in einer Krise. Es herrscht große Hungersnot, die insbesondere, wie auch heute, den unteren Schichten sehr zu schaffen macht. Es gibt einige, die haben bereits ihren Besitz verpfändet, um dann von dem Geld Nahrungsmittel zu kaufen. Es gibt andere, die haben sich einfach nur so von den Reichen Geld geliehen, um sich dann auch mit dem Nötigsten einzudecken. Und es gibt noch eine dritte Gruppe, um die es ganz schlimm stand. Sie haben sogar schon ihre eigenen Kinder als Schuldensklaven verkaufen müssen für die Zeit, bis die Kinder dann die Schulden der Eltern oder der Familie abgearbeitet haben. Also wir sehen, das ist so der Stoff, aus dem heute Revolutionen entstehen. Die Oberschicht, ihr geht's gut, der Unterschicht geht schlecht und da geht es dann schon mal ganz heiß her. Und so ist es auch in Nehemia 5. Das Volk kommt zusammen, es entsteht ein Tumult, Aufruhr und Nehemia als Statthalter von Judäa und Jerusalem muss eingreifen. Er fungiert in dieser Situation als Richter. Er ist also nicht der, der beschuldigt wird, sondern der, der jetzt zwischen den beiden Parteien schlichtet. Auf der einen Seite das ärmere Volk, dem es ganz, ganz dreckig geht, und auf der anderen Seite die Oberschicht, die sich scheinbar an der Situation bereichert. Man weiß es nicht genau, aber sie haben irgendwie Unrecht getan in dieser Situation. Lasst uns jetzt einmal zusammen Nehemia 5, 6 bis 12 lesen. Hier sehen wir jetzt die Reaktion von Nehemia auf die Anschuldigung, die das Volk ihm vorbrachte. Ich wurde sehr zornig, als ich von diesem himmelschreienden Unrecht erfuhr. Ich überlegte mir die Sache hin und her. Dann sagte ich den Männern aus den ersten Familien und den Ratsherren hart und deutlich meine Meinung. Wie könnt ihr die Notlage unserer eigenen Stammesbrüder so schamlos ausnutzen? Ich brachte die Sache vor die Versammlung der ganzen Gemeinde und hielt den Schuldigen vor. Wir haben von unseren jüdischen Stammesbrüdern, die unter die Nachbarvölker verkauft worden waren, so viele losgekauft, wie wir konnten. und ihr wollt sie jetzt selber verkaufen, damit sie wieder zurückgekauft werden müssen? Sie schwiegen und konnten nichts zu ihrer Rechtfertigung vorbringen. Ich fuhr fort: Was ihr da tut, ist ein Verbrechen. Ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. So aber macht ihr uns zum Gespött der Völker, die unsere Feinde sind. Auch ich, meine Brüder und Verwandten und meine Leute haben Geld und Getreide ausgeliehen. Lasst uns doch auf jede Rückzahlung verzichten und gebt euren Schuldnern noch heute ihre Felder, ihre Weinberge, Ölbäume und Häuser zurück. Erlasst ihnen die ganze Schuld, alles, was ihr ihnen an Geld und Getreide, an Wein und Öl geliehen habt. Da riefen sie: Wir wollen alles zurückgeben und nichts mehr von ihnen fordern. Wir wollen alles so machen, wie du gesagt hast. Das ist der erste Bericht aus Kapitel 5. Wir kommen gleich noch zum zweiten. Aber hier im ersten Bericht haben wir jetzt gesehen, was das Problem war und vor allem, wie Nehemia dieses Problem angegangen ist. Er war ja in der Situation der Richter. Was wir ganz am Anfang gesehen haben, in Vers 7, Nehemia reagiert nicht aus seinen Emotionen heraus. Das haben wir auch schon in Kapitel 1 gesehen, wo ihm seine Freunde aus Jerusalem noch im fernen Persien berichtet haben, wie es um Israel steht. Da wurde er sehr betroffen. Und er spricht nicht sofort, sondern kehrt erstmal ein, kommt zur Ruhe, überlegt, was jetzt dran ist, und geht dann zum König und tischt ihm seinen Plan auf, und es klappt. Und hier sehen wir es wieder ganz ähnlich. Er hört es, er ist zornig, aber er geht erstmal einen Schritt zurück, überlegt und geht dann weiter. Und ich denke, dass das ein Prinzip ist, was wir uns alle aneignen könnten, sollten, sofern wir es nicht schon tun. Gerade wenn ich so aus meiner eigenen Erfahrung mit ganz kleinen Kindern, unseren zwei kleinen Kindern sage, wenn ich aus der Situation heraus eine Strafe ausspreche oder irgendwie Konsequenzen ziehe, dann ist es oft nicht so glücklich, wie wenn ich erstmal einen Schritt zurückgehe, mich beruhige und dann überlege, okay, wie gehen wir das jetzt am besten an? Und ich denke, so kann jeder andere auch Beispiele anführen. Wenn man aus dem Zorn heraus handelt, ist es oft fatal und oft nicht so gut, wie wenn man erstmal einen Schritt zurückgeht, so wie Nehemia es hier tut. Nachdem er seine Gedanken wieder gesammelt hat, klagt er das Unrecht bei der Oberschicht ganz klar an. In Vers 9 heißt es: Was ihr da tut, ist ein Verbrechen. Ihr solltet in wahrer Gottesfurcht leben. Soweit die Anklage und jetzt die Lösung. Wir haben sie gerade schon gelesen, ich fasse sie nur kurz zusammen. Nehemia sieht ein, dass er selber und seine Leute, die mit ihm gleichzeitig aus Persien nach Jerusalem zurückgekommen sind und mit ihm so ein bisschen die politische Leitung übernommen haben, dass sie auch ein Teil des Problems sind. Denn er sagt, auch ich habe dem Volk Geld und Getreide geliehen. Und er sagt, dass er genauso zur Problemlösung beitragen muss wie alle anderen. Er schlägt einfach vor und geht dabei auch mit gutem Vorbild voran, alle Schulden, die andere Leute bei ihm haben und seinen Freunden, dass sie diese Schulden erlassen. Und er fordert die Oberschicht, gegen die hier die Anklage erhoben wird, auf, genau so zu handeln und seinem Vorbild zu folgen. Das Interessante in der Situation ist, dass die Oberschicht diesem Vorschlag tatsächlich folgt. Ich kann es eigentlich gar nicht verstehen. Als ich es gelesen habe, dachte ich, was sind das für Leute, die einfach so diesem Vorschlag folgen, der ihnen ja scheinbar einiges kostet. Aber sie tun es. Und ich habe mich gefragt, warum? Warum folgen sie diesem Vorschlag von Nehemia? Nur weil er als Vorbild vorangegangen ist und die Schulden erlassen hat? Wahrscheinlich nicht. Wenn Bill Gates jetzt zu Warren Buffett sagen würde, komm, ich spende mal 30 Milliarden an XY und mach du das mal genauso, würden die anderen Superreichen dem folgen? Ich vermute nicht. Warum tut das hier die Oberschicht von Judäa? Ich denke, sie haben erkannt, dass ihr Handeln nicht den Maßstäben Gottes entspricht. Mit Nehemias Worten, wie es hier im Text heißt, sie handeln nicht entsprechend der Gottesfurcht. Und als Nehemia das aufgezeigt hat, dass er selber auch auf dem Holzweg war in dieser Situation, haben sie es für sich genauso erkannt und gemerkt, okay, das ist eigentlich gar nicht das, wie wir eigentlich handeln wollen. Wir wollen ja eigentlich so handeln, wie es Gott gefällt. Wir haben es in der Situation nicht getan und deshalb folgen sie dem Beispiel von Nehemia. Gehen wir weiter zum zweiten Bericht aus Nehemia 5. Ab Vers 14. Hier kommt jetzt eine andere Situation, die jetzt geschildert wird. Ich selbst verzichtete für mich und meine Verwandtschaft von Anfang an auf die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter der Provinz Juda zustanden. Die ganzen 12 Jahre lang, vom 20. bis zum 32. Regierungsjahr des Königs Artaxerxes. Frühere Statthalter hatten dem Volk schwere Lasten auferlegt. Sie verlangten von ihm nicht nur Brot und Wein, sondern täglich auch noch 40 Silberstücke für ihren Unterhalt. Auch ihre Leute unterdrückten das Volk. Weil ich Gott ernst nahm, tat ich dies alles nicht. Meine ganze Kraft habe ich für den Bau der Mauer eingesetzt und auch meine Leute haben bei der Arbeit mitgeholfen. Keiner von uns hat Grundbesitz erworben. 150 Beamte der judäischen Bezirksverwaltung hatte ich ständig zu verpflegen. Dazu die Gäste, die von den umliegenden Völkern zu uns kamen. Täglich wurde ein Rind, 6 ausgesuchte Schafe und dazu Geflügel zubereitet. Alle 10 Tage wurden die verschiedensten Weine in großen Mengen angeliefert. Trotzdem habe ich die Unterhaltskosten, die mir als Statthalter zustanden, nicht in Anspruch genommen. Denn das Volk war durch die Bauarbeiten schon mehr als genug belastet. Denk doch an mich, mein Gott, und lass mir zugutekommen, was ich für dieses Volk getan habe. Das ist der zweite Teil des Kapitels, wo Nehemia aufzeigt, dass er auf etwas verzichtet hat, was ihm als Statthalter eigentlich zustand. Und was seine Vorgänger auch verlangt haben, nämlich eine gewisse Steuer für das, was er an Unkosten tragen musste, um den eigenen Hof, ja, es ihm gut gehen zu lassen, zu verpflegen. 150 Beamte jeden Tag und noch Gäste hat er verpflegt. Wir haben gesehen, was alles dafür an Essen zubereitet wurde, jeden Tag. Und er hat aber darauf verzichtet, diese Steuer auf sich zu nehmen. Woher er das Geld nahm, trotzdem diese 150 Beamte und Freunde und Gäste zu beherbergen, wissen wir nicht. Es wird nicht gesagt. Vielleicht hat er immer noch das Gehalt des Mundschenken vom König aus Persien bezogen, weil er ja in gewisser Weise freigestellt wurde für diese Arbeit. Man weiß es nicht. Er hatte auf jeden Fall Überfluss, von dem er diese ganzen Leute noch verköstigen konnte und hat trotzdem die Steuer nicht erhoben. Es ging ihm also gut und er hat andere daran Anteil haben lassen. Außerdem wird auch noch erwähnt, dass Nehemia bei dem Bau der Mauer mitgearbeitet hat. Hier ist also doch eine kleine Erwähnung auf den Mauerbau, aber nicht mehr. Es wird nur gesagt, dass das Volk ja eigentlich schon genug darunter leidet und deshalb opfert er sich selber auf. Und jetzt hier auch wieder die Frage: Warum tut Nehemia das? Warum handelt er so anders als seine Vorgänger? Warum nimmt er selber Unkosten in Kauf und handelt zum Wohl des Volkes? Und interessanterweise finden wir auch hier wieder den Grund im Text. Nehemia nennt ihn in Vers 15 ganz am Ende. Weil ich Gott ernst nahm, tat ich dies alles nicht. Wörtlich übersetzt heißt es hier auch wieder, so wie in dem ersten Bericht, aus Furcht vor Gott tat ich das alles nicht. Also wir sehen im ersten Bericht und im zweiten Bericht ein gemeinsamer Grund für das Handeln, das Nehemia im ersten Bericht anprangert und das er im zweiten Bericht anzeigt, wie er gehandelt hat. Beides Mal ist der Grund die Furcht vor Gott. Ehrfurcht, Gottesfurcht, wie auch immer man es nennen möchte. In beiden Berichten ist das der Maßstab für Gott wohlgefälliges Handeln. Und ich dachte, wenn schon die zwei Berichte in Nehemia 5 vorkommen und beide durch dieses Thema verknüpft werden, dann will der Autor hier einen besonderen Fokus darauf legen und es hervorheben. Und es war Anlass für mich, mich ein bisschen mehr mit diesem Wort Gottesfurcht auseinanderzusetzen. Was heißt es? Und ich möchte nicht mit euch darüber reden, weil es meine Expertise ist, weil ich besonders gottesfürchtig bin oder was auch immer. Das will ich gar nicht in Anspruch nehmen, sondern es ist einfach dran. Es ist hier im Text. Und das ist, glaube ich, ein besonderer Vorteil so einer Predigtreihe durch ein Buch. Man muss einfach über Themen reden, über die man sonst vielleicht einfach mal hinweggeht, weil sie einem unbequem sind. Aber hier in dieser Reihe, wo wir Kapitel für Kapitel durchgehen wollen, ist das jetzt an der Tagesordnung und deshalb müssen wir uns damit beschäftigen. Also Gottesfurcht. Als ich so über dieses Wort nachdachte, hatte ich zuerst zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, das Wort kenne ich. Es kommt ganz, ganz häufig vor, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und der zweite Gedanke, der damit sofort einhergeht, ich kann es aber irgendwie trotzdem nicht erklären. Was bedeutet es? Wie kann man es zusammenfassen? Dieses alte Wort, das heute kaum noch jemand gebraucht. Was macht man, wenn man in der Bibel auf ein Wort stößt, das man nicht wirklich erklären kann? Man schaut einfach nach, wo es sonst noch in ähnlicher Weise in der Bibel verwendet wird. Und dazu hilft ein Buch, das auch wieder einen ganz alten Namen hat wie Gottesfurcht, Konkordanz. Ich weiß nicht, wer von euch dieses Wort kennt, wer weiß, was das für ein Buch ist und wer vielleicht selber sogar eins besitzt. Eine Konkordanz ist ein Buch, in dem die verschiedenen Begriffe aufgelistet werden mit einem Verweis, an welcher Stelle in der Bibel dieses Wort noch vorkommt. Ganz, ganz hilfreich, wenn man jetzt zum Beispiel nach Gottesfurcht sucht. Man muss aber auch verschiedene andere Begriffe einfach in Betracht ziehen. Furcht des Herrn, Furcht Gottes, Fürchten, all diese Worte, die zu diesem Begriff gehören, danach einfach mal suchen. Wer keine Konkordanz zu Hause hat, es gibt bibleserver.com. Da kann man nicht nur Bibelverse eingeben in die Suchleiste, sondern auch Worte. Man kann Fürchten eingeben und dann spuckt diese wunderbare Seite jeden Vers aus, in dem dieses Wort vorkommt. Also, ich habe das gemacht und es waren wirklich sehr, sehr viele Stellen, wozu natürlich nicht alle wirklich in diesen Bereich von Gottesfurcht reinfallen. Fürchten hat ja auch einfach was mit Angst zu tun. So wird das Wort ja auch gebraucht. Aber ich bin auf einige Stellen gestoßen, die ich jetzt auch hier mit euch teilen möchte. Die erste steht in 2. Mose 14, 31. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn und sie glaubten ihm und seinem Knecht. Also die Situation ist, Israel kommt aus Ägypten heraus und Gott schenkt ihnen einen Sieg über das ägyptische Heer auf ganz, ganz wunderbare Weise. Und hier sehen wir, dass Fürchten mit Glauben verknüpft ist. Also ein Zusammenhang zwischen Fürchten und Glauben. Eine zweite Stelle, beides in einem Kapitel nah beieinander. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater. Und genauso im gleichen Sinn, meine Feiertage haltet und fürchtet mein Heiligtum. Fordert Gott das Volk dazu auf, vor den eigenen Eltern und vor seinem Tempel oder vor seiner Stiftshütte Angst zu haben? Macht eigentlich keinen Sinn. Also Gottesfurcht oder Gott fürchten ist nicht unbedingt mit Angst gleichzusetzen. Eine dritte Stelle. Nun, Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in allen seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinem Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Wenn Fürchten auch hier etwas mit Angst oder mit Schrecken zu tun haben sollte, wie passt das dann zu der Aufforderung, Gott zu lieben? Also hier sehen wir einen Zusammenhang zwischen Fürchten und Lieben. Ganz interessant. Und eine letzte Stelle aus Hiob 1. Der Satan antwortete dem Herrn und sprach. Also hier ein Einblick in eine Himmelsszene. Meinst du, dass Hiob Gott, also dich, umsonst fürchtet? Hast du doch ihn, sein Haus und alles, was er hat, ringsumher beschützt. Du hast das Werk seiner Hände gesegnet und sein Besitz hat sich ausgebreitet im Lande. Aber strecke deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Was gilt's? Er wird dir ins Angesicht absagen. Andere Übersetzung, ins Angesicht spucken. Ganz drastische Worte. Fürchten hat etwas mit Verehrung zu tun, mit einer Beziehung zwischen demjenigen, der Gott fürchtet, und Gott. Also, wie kann man Gottesfurcht erklären? Ich habe drei Fragen, habe ich mir selber gestellt, die ich euch kurz vorstellen möchte. Was ist Gottesfurcht? Also ganz wichtig, es hat nichts mit Angst oder mit Schrecken zu tun. Das ist nicht Bestandteil von Gottesfurcht. Denn Gottesfurcht entspringt der persönlichen Beziehung zu Gott. Liebe ist dabei ganz, ganz wichtig. Das hatten wir gesehen. Es wird immer wieder dieser Zusammenhang zwischen Gottesfurcht und Liebe aufgezeigt. Weil Gott absolut heilig ist und in seinem Wesen über dem Volk steht. Das ist ein anderer wichtiger Aspekt. Gott ist heilig, ist nicht auf der gleichen Stufe wie sein Volk. Deshalb behandelt das Volk Gottes Wort als Maßstab. Das ist auch Teil der Gottesfurcht. Gehorsam gegenüber Gottes Willen. Das sehen wir immer wieder. Ich möchte hier auch wieder einen Vers vorlesen. Ach, dass sie ein solches Herz hätten, mich zu fürchten und zu halten, alle meine Gebote ihr Leben lang, auf dass es ihnen und ihren Kindern wohlginge ewiglich. Also Furcht und Halten der Gebote Gottes wird hier auf eine Stufe gesetzt. Es ist ein Ausdruck der Gottesfurcht, wenn man Gottes Gebote hält. Wie kann man also Gottesfurcht definieren? Und ich habe da ein bisschen rumgesucht im Internet, mir natürlich eigene Gedanken gemacht und habe das so für mich zusammengefasst. Gottesfurcht ist die Hochachtung Gottes und seiner Heiligkeit. Ganz wichtig, Hochachtung Gottes und seiner Heiligkeit. Verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das die völlige Zustimmung Gottes findet. Also zwei Bereiche, zwei Aspekte, Hochachtung und der Wunsch, ein Leben zu führen, das Gottes Zustimmung findet. Ein Professor von mir, Professor für Altes Testament, Helmut Pehlke, hatte das einfach ganz kurz in der Vorlesung zusammengefasst. Er hatte gesagt, Gottesfurcht ist keine dogmatische Aussage, sondern ein Lebensstil. Gottesfurcht ist keine dogmatische, keine lehrmäßige Aussage, sondern ein Lebensstil. Die zweite Frage, wie sieht ein gottesfürchtiger Mensch aus? Habt ihr ein Bild vor Augen? Wie kann man sich so einen Menschen vorstellen? So? Oder eher so? Interessanterweise war es bei mir eher dieses Bild, Gottesfurcht. Altes Wort, alter Mann, passt. Irgendwie aus einem alten, anderen Jahrhundert. Aber so ist es nicht. Hat jemand übrigens diesen Mann hier erkannt? Ja, richtig, da wurde schon reingerufen. Otto von Bismarck. etwas jüngeren Jahren, das stimmt. Aber er hat auch etwas zu dem Thema gesagt. Deshalb habe ich diesen Mann mit aufgenommen, aber nicht unbedingt ganz weiterführend. Aber ich lese es trotzdem vor. Wir Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Das hat er zu dem Thema gesagt. Aber zurück zu diesen beiden Menschen. Am Aussehen, da sind wir uns vermutlich einig, kann man einen gottesfürchtigen Menschen nicht erkennen, aber wohl vielmehr an seinem Verhalten. Also muss diese zweite Frage nicht lauten, wie sieht der Mensch aus, sondern wie verhält er sich? Und da habe ich auch eine Textstelle gefunden. In 2. Mose 1, Vers 17 wird etwas über Hebammen gesagt. Hebammen, die damals in Ägypten aktiv waren. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte, sondern ließen die Kinder leben. Also hier eine ganz krasse Auswirkung ihrer Gottesfurcht. Sie widersprechen dem Gebot des Pharaos, dem höchsten Menschen, den es zu der Zeit in ihrem Leben gab. Sie haben ihm widersprochen. Eine zweite Stelle haben wir gerade gelesen in Nehemia 5, wo Nehemia sagt, aus Gottes Furcht dürft ihr, ihr Oberen von Israel, eigentlich nicht dieses Verbrechen an unserem Volk begehen. Und auch im zweiten Bericht aus Nehemia 5, weil ich Gott fürchtete, tat ich dies alles nicht. Nehemia hat keine Abgaben für seinen eigenen Unterhalt verlangt, weil er Gott fürchtete. Das sind Handlungen, ganz praktisch, die ein gottesfürchtiger Mensch an den Tag legt. Also man kann es auch so zusammenfassen, ein gottesfürchtiger Mensch versucht ungeachtet aller Konsequenzen, und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, er versucht ungeachtet aller Konsequenzen die völlige Zustimmung Gottes für sein Handeln zu finden. Egal, was es mich kostet, ich versuche die Zustimmung Gottes für mein Handeln, für mein Leben zu bekommen. Das ist die Handlungsmaxime für einen gottesfürchtigen Menschen. Und jetzt die letzte, vielleicht wichtigste Frage. Wie werde ich denn ein gottesfürchtiger Mensch? Wir lesen im Alten Testament immer wieder, dass Autoren ihre Leser dazu auffordern, ihnen zuzuhören, das zu tun, was sie ihnen raten, damit sie Gottesfurcht lernen. Also es ist eindeutig, man kann Gottesfurcht erlernen, man kann darin wachsen. Und die erste Sache, die ich denke, die da ganz wichtig ist, ist, dass man anerkennt, wer Gott ist und wer ich vor ihm bin. Anerkennen, wer Gott ist und wer ich vor ihm bin. Wolfhard Pannenberg, ein evangelischer Theologe, hat gesagt, Gott fürchten, das heißt, Gott als Gott anzuerkennen in seiner Erhabenheit und Macht, als den Schöpfer, von dem unser Leben in jedem Augenblick abhängt. Gott als Gott anzuerkennen, das ist das, was wir in erster Linie tun müssen, wenn wir in der Gottesfurcht wachsen wollen. Gott ist auf einem anderen Level, wenn man das mal so sagen kann, als wir Menschen. Manche Christen neigen heute dazu zu sagen, Gott ist mein Kumpel. Und das ist an sich vielleicht auch gar nicht falsch, aber eine Annahme oder ein Gedanke, der sich dann schnell einschleicht, ist, dass man sagt, Gott und ich, Kumpel, wir stehen auf einer Ebene, wir begegnen uns auf Augenhöhe. Das finden wir aber nirgendwo in der Bibel. Auch wenn gesagt wird, dass wir durch Jesus Gott so nahe kommen wie nie zuvor und dass wir Gott auch Vater nennen können, ist er immer noch Vater und wir immer noch Kind. Und das ist ein Unterschied. Wir sind nah, wir sind seine Kinder, wir liegen ihm am Herzen, wir dürfen mit allem zu ihm kommen. Aber er ist und bleibt Vater, er ist und bleibt Gott. Das Zweite, in ständigem Austausch mit ihm stehen. Und das ist nichts Neues, das kennen wir alle und versuchen das auch mal mit mehr und weniger Erfolg zu erreichen. Aber ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig. Das Lesen der Bibel lehrt uns, Gott zu fürchten. In 5. Mose 17, dem Königsgesetz, steht, dass der König, immer wenn er sein Amt antritt, eine Abschrift des Gesetzes erstellen soll. Und der Grund ist, den sehen wir in 5. Mose 17, Vers 19. Und die Abschrift des Gesetzes soll bei ihm sein. Und er soll alle Tage seines Lebens darin lesen, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt. Diese Abschrift soll bei ihm sein, er soll sie lesen, damit er den Herrn fürchten lernt. Und hier nochmal die Erinnerung an die Bible Challenge. Ich habe gestern mal geguckt, momentan sind 61 Leute aus unserer Gemeinde dabei, bekommen jeden Tag wertvolle Bibeltexte von Pascal in der WhatsApp-Gruppe zugeschickt. Und wenn du auch diese Erinnerung jeden Tag haben möchtest, es erleichtert wirklich vieles, man muss sich nicht selber darum kümmern, dann trag dich ein, melde dich bei Pascal. Er ist jetzt, glaube ich, gerade nicht hier, sondern im Subway beim Butt, aber erst nach dem Gottesdienst wieder hier zu sprechen. Gib ihm deine Nummer, werde Teil dieser WhatsApp-Gruppe und bekomme jeden Tag wertvolle Texte aus der Bibel. Jetzt gerade sind wir bei Johannes 16 gewesen. Ganz, ganz interessante Verse zu dem Wesen Jesu und seines Geistes. Nehmt teil. Macht das zu eurer Gewohnheit, im ständigen Austausch mit Gott zu stehen, durch das Lesen und durchs Gebet. Und jetzt das etwas Unbequemere. Versuche, ungeachtet aller Konsequenzen, das hatten wir ja gerade schon, versuche, ungeachtet aller Konsequenzen, die völlige Zustimmung Gottes für sein Handeln zu finden. Und ich denke, dieser Wunsch, der schwebt, glaube ich, jedem Christen vor. Jeder möchte das. Die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum mache ich es manchmal nicht? Oder was hält mich davon ab? Und hier kann ich von mir selber sprechen. Das ist etwas, was ich aus meinem eigenen Leben beantworten kann. Gottesfurcht, da kann ich nur die Bibel zitieren. Aber was mich davon abhält, Gottes Wort zu tun, das kann ich euch sehr wohl erzählen. Manchmal ist es fehlendes Wissen, ist aber eigentlich nur ganz selten der Fall. Bei mir und vermutlich auch bei euch. Meistens wissen wir eigentlich, wie wir in einer bestimmten Situation oder im Nachhinein reagieren sollten. Aber manchmal tun wir es trotzdem nicht. Manchmal ist das fehlende Wissen daran schuld, aber eigentlich nur selten. Oft, so ist es bei mir, ist es die Menschenfurcht. Also Gottesfurcht, Menschenfurcht. Menschenfurcht ist also das Streben nach der Zustimmung anderer Menschen. Nicht nach der Zustimmung Gottes, sondern nach der Zustimmung anderer Menschen. Und das merke ich bei mir. Wenn ich überlege, wie verhalte ich mich, dann ist automatisch dieser Gedanke irgendwo im Hinterkopf, okay, was denkt dann diese Person von mir? Oder was denken dann die Leute, die das mitbekommen? Menschenfurcht hält mich manchmal davon ab, das zu tun, was ich eigentlich tun möchte. Und der dritte und vermutlich größte Punkt ist die Bequemlichkeit und damit verbunden Egoismus. Meine Bequemlichkeit hält mich ganz oft davon ab, das zu tun, wovon ich eigentlich weiß, dass ich es tun sollte. Manchmal weiß ich, was ich tun muss, aber ich tue es nicht, weil es mich einfach etwas kosten würde. Deshalb tue ich es nicht. Vielleicht ist es etwas Zeit, vielleicht ist es Arbeit, Anstrengung, vielleicht ist es Geld. Es kostet mich etwas und deshalb scheue ich es und tue es nicht, obwohl ich eigentlich weiß, ich sollte es tun. Manchmal weiß ich, was ich tun muss, aber ich tue es trotzdem nicht, weil ich denke, der andere muss doch eigentlich den ersten Schritt gehen. Ich weiß, da ist etwas da, aber eigentlich muss er doch den ersten Schritt machen, muss sie doch den ersten Schritt machen. Und dann werde ich genau das tun, wovon ich weiß, dass das das Richtige ist. Ich denke aber, dass wir zumindest um unser Selbstwillen in solchen Situationen manchmal den ersten Schritt machen sollen. Vielleicht ganz konkret steckt man in einem Streit. Man hat irgendetwas mit einem anderen Menschen, was zwischen uns steht. Aber ich vergebe nicht, weil ich denke, er ist doch der Schuldige. Er muss doch den ersten Schritt machen und um Vergebung bitten. Und dann spreche ich ihm auch die Vergebung aus, so wie es ja alle Frommen tun. Aber ich denke, wir sollten zumindest um unser Selbstwillen manchmal, bevor die Person um Entschuldigung bittet, Vergebung aussprechen und das nicht in uns aufbewahren, die Wunde nicht heilen lassen und es dazu kommen lassen, dass sie uns von innen auffrisst. Manchmal sollten wir einfach den ersten Schritt gehen. Und vielleicht nochmal ganz praktisch aus dem Text, Bequemlichkeit, Egoismus. Wir sehen hier im Text, gerade im ersten Bericht von Nehemia 5, dass Nehemia und die Oberen die Schulden beim Volk erlassen. Warum? Weil sie viel haben und es ihnen eigentlich nichts ausmacht, wenn sie ihnen jetzt diese Schulden erlassen. Dem Volk ist aber sehr, sehr viel bedeutet, wenn sie diese Schulden nicht mehr zurückzahlen müssen. Es ist ihre Lebensgrundlage. Und vielleicht will Gott dich heute genau darum bitten oder dich vielleicht dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen. Jemandem, dem du vielleicht Geld geliehen hast, dieses Geld zu schenken, weil du es nicht wirklich brauchst, die andere Person aber sehr wohl. Jeder von uns weiß selbst am besten, wo wir manchmal trotz besseren Wissens etwas unterlassen, wo wir nicht in Übereinstimmung mit Gottes Willen handeln. Wir scheuen vielleicht Konsequenzen, vielleicht andere Gründe, jeder von euch weiß es selbst. Doch Gott fordert uns immer wieder in der Bibel dazu heraus, uns ganz auf seine Seite zu stellen, die Konsequenzen zu tragen und uns voll zu ihm zu bekennen, wenn wir wollen, dass er sich auch genauso zu uns bekennt und uns segnet. Wir haben also gesehen, im 5. Kapitel des Nehemia-Buches bekommen wir so einen kleinen einen Blick hinter die Kulisse. Wir sehen nicht nur, wie Nehemia handelt, sondern vor allem, warum er so handelt, wie er handelt. Es ist seine Gottesfurcht, seine Hochachtung vor Gott, verbunden mit dem Wunsch, ein Leben zu führen, das in völliger Übereinstimmung mit Gottes Willen ist. Gottesfurcht, wie wir sie bei Nehemia sehen, ist ein Lebensstil, den wir erlernen können. Und ich hoffe, dass wir heute in dieser Passionszeit vielleicht ganz bewusst die Zeit nutzen, um uns diese Fragen einmal zu stellen. Wie sieht ein gottesfürchtiger Mensch in meinen Augen aus? Und wie kann ich ein gottesfürchtiger Mensch werden? Und was hält mich eigentlich davon ab, trotz besseren Wissens, so ein Mensch zu sein? Gott segne euch dabei. Amen.